Die Baracken im Heidelager kenne ich noch. Hier hat Himmelsstoß Tjaden erzogen. Sonst aber kenne ich kaum jemanden hier. Alles hat gewechselt, wie immer. Nur einige der Leute habe ich früher flüchtig gesehen. Den Dienst mache ich mechanisch. Abends bin ich fast stets im Soldatenheim. Da liegen Zeitschriften aus, die ich aber nicht lese. Es steht jedoch ein Klavier da, auf dem ich gerne spiele. Zwei Mädchen bedienen, eins davon ist jung. Das Lager ist von hohen Drahtzäunen umgeben. Wenn wir spät aus dem Soldatenheim kommen, müssen wir Passierscheine haben. Wer sich mit dem Posten versteht, kriecht natürlich auch so durch. Zwischen Wacholderbüschen und Birkenwäldern üben wir jeden Tag Kompanieexerzieren in der Heide. Es ist zu vertragen, wenn man nicht mehr verlangt. Man rennt vorwärts, wirft sich hin und der Atem biegt die Stängel und Blüten der Heide hin und her. Der klare Sand ist, so dicht am Boden gesehen, rein wie in einem Laboratorium, aus vielen kleinsten Kieseln gebildet. Es ist seltsam verlockend, die Hand hineinzugraben. Aber das Schönste sind die Wälder mit ihren Birkenrändern. Sie wechseln jeden Augenblick die Farbe. Jetzt leuchten die Stämme im hellsten Weiß und seidig und luftig schwebt zwischen ihnen der pastellhafte Grün des Laubes. Im nächsten Moment wechselt alles zu einem opalenen Blau, das silbrig vom Rande herstreichend das Grün forttupft. Aber sogleich vertieft es sich an einer Stelle fast zu schwarz, wenn eine Wolke über die Sonne geht. Und dieser Schatten läuft wie ein Gespenst zwischen den umfahlenen Stämmen entlang, weit über die Heide zum Horizont. Inzwischen stehen die Birken schon wie festliche Fahnen mit weißen Stangen vor dem rotgoldenen Geloder ihres sich färbenden Laubes. Ich verliere mich oft in diesem Spiel zartester Lichter und durchsichtiger Schatten, so sehr, dass ich fast die Kommandos überhöre. Wenn man alleine ist, beginnt man die Natur zu beobachten und zu lieben. Und ich habe hier nicht viel Anschluss, wünsche ihn auch nicht über das normale Maß hinaus. Man ist zu wenig miteinander bekannt, um mehr zu tun, als etwas zu quatschen und abends 17:04 zu spielen oder zu mauscheln. Neben unseren Baracken befindet sich das große Russenlager. Es ist von uns zwar durch Drahtwände getrennt, trotzdem gelingt es den Gefangenen doch, zu uns herüberzukommen. Sie geben sich sehr scheu und ängstlich, dabei haben die meisten Bärte und sind groß. Dadurch wirken sie wie verprügelte, demütige Bernardiner. Sie schleichen um unsere Baracken und revidieren die Abfalltonnen. Man muss sich vorstellen, was sie da finden. Die Kost ist bei uns schon so knapp und vor allem schlecht. Es gibt Steckrüben, in 6 Teile geschnitten und in Wasser gekocht. Und das Höchste ist dünne Reissuppe, in der kleingeschnittene Rindfleischsehnen schwimmen sollen. Aber sie sind so kleingeschnitten, dass sie nicht mehr zu finden sind. Trotzdem wird natürlich alles gegessen. Wenn wirklich mal einer so reich ist, nicht leer futtern zu brauchen, stehen 10 andere da, die es ihm gerne abnehmen. Nur die Reste, die der Löffel nicht mehr erreicht, werden ausgespült und in die Abfalltonnen geschüttet. Dazu kommen dann manchmal einige Steckrübenschalen, verschimmelte Brotrinnen und allerlei Dreck. Dieses dünne, trübe, schmutzige Wasser ist das Ziel der Gefangenen. Sie schöpfen es gierig aus den stinkenden Tonnen und tragen es unter ihren Blusen fort. Es ist sonderbar, diese, unsere Feinde so nahe zu sehen. Sie haben Gesichter, die nachdenklich machen. Gute Bauerngesichter, breite Stirnen, breite Nasen, breite Lippen, breite Hände, wolliges Haar. Man müsse sie zum Pflügen und Mähen und Apfelpflücken verwenden. Sie sehen noch gutmütiger aus als unsere Bauern in Friesland. Es ist traurig, ihre Bewegung, ihr Betteln um etwas Essen zu sehen. Sie sind alle ziemlich schwach, denn sie erhalten gerade so viel, dass sie nicht verhungern. Wir selbst bekommen ja längst nicht satt zu essen. Sie haben Ruhe. Mit ängstlichen Blicken zeigen manche verstohlen blutige Hemdzipfel heraus. Ihr Rücken, ihre Nacken sind gekrümmt, die Knie geknickt. Der Kopf blickt schief von unten herauf, wenn sie die Hand herausstrecken und mit den wenigen Worten, die sie kennen, betteln. Abends kommen sie in die Baracken und handeln. Sie tauschen alles, was sie haben, gegen Brot ein. Es gelingt ihnen manchmal, denn sie haben gute Stiefel. Unsere aber sind schlecht. Das Leder ihrer hohen Schaftstiefel ist wunderbar weich, wie Juchten. Die Bauernsöhne bei uns, die von zu Hause Fettigkeiten geschickt erhalten, können sie sich leisten. Der Preis für ein paar Stiefel ist ungefähr 2 bis 3 Kommissbrote oder ein Kommissbrot und eine kleinere harte Mettwurst. Aber fast alle Russen haben längst die Sachen abgegeben, die sie hatten. Sie tragen nur noch erbärmliches Zeug und versuchen kleine Schnitzereien und Gegenstände, die sie aus Granatsplittern und Stücken von kupfernen Führungsringen gemacht haben, zu tauschen. Diese Sachen bringen natürlich nicht viel ein, wenn sie auch allerhand Mühe gemacht haben. Sie gehen für ein paar Scheiben Brot bereits weg. Unsere Bauern sind zäh und schlau, wenn sie handeln. Sie halten dem Russen das Stück Brot oder Wurst so lange dicht unter die Nase, bis er vor Gier blass wird und die Augen verdreht. Dann ist ihm alles egal. Sie aber verpacken ihre Beute mit all der Umständlichkeit, deren sie fähig sind. Holen ihr dickes Taschenmesser heraus, schneiden langsam und bedächtig für sich selber ein Ranken Brot von ihrem Vorrat ab und dazu bei jedem Happen ein Stück von der harten, guten Wurst und futtern, sich zur Belohnung. Es ist aufreizend, sie so Wespen zu sehen. Man möchte ihnen auf den dicken Schädel trommeln. Sie geben selten etwas ab. Man kennt sie auch zu wenig. Ich bin öfter auf Wache bei den Russen. Dann sehe ich ihre dunklen Gestalten. Ihre Bärte wehen im Winde. Ich weiß nichts von ihnen, als dass sie gefangen sind. Und gerade das erschüttert mich. Ihr Leben ist namenlos und ohne Schuld. Wüsste ich mehr von ihnen, wie sie heißen, wie sie leben, was sie erwarten und was sie bedrückt, so hätte meine Erschütterung ein Ziel und könnte zum Mitleid werden. Jetzt aber empfinde ich hinter ihnen nur den Schmerz der Kreatur und die furchtbare Schwermut des Lebens und die Erbarmungslosigkeit der Menschen. Ein Befehl hat diese stillen Gestalten zu unseren Feinden gemacht. Ein Befehl könnte sie in unsere Freunde verwandeln. An irgendeinem Tisch wird ein Schriftstück von einigen Leuten unterzeichnet, die keiner von uns kennt. Und jahrelang ist unser höchstes Ziel das, worauf sonst die Verachtung der Welt und ihre höchste Strafe ruht. Wer kann er noch unterscheiden, wenn er diese stillen Leute hier sieht mit den kindlichen Gesichtern und den Apostelbärten? Ich nehme meine Zigaretten heraus, breche jede in zwei Teile und gebe sie den Russen. Sie verneigen sich und zünden sie an. Nun blimmen in einigen Gesichtern rote Punkte. Sie trösten mich. Es sieht aus, als wären es kleine Fensterchen in dunkle Dorfhäuser, die verraten, dass dahinter Zimmer voller Zuflucht sind. Die Tage gehen hin. An einem nebligen Morgen wird wieder ein Russe begraben. Es sterben ja jetzt fast täglich welche. Ich bin gerade auf Wache, als er beerdigt wird. Die Gefangenen singen ein Choral. Sie singen vielstimmig und es klingt, als wäre es kaum noch Stimmen, als wäre es eine Orgel, die fern in der Heide steht. Die Beerdigung geht schnell. Abends stehen sie wieder am Gitter und der Wind kommt von den Birkenwäldern zu ihnen. Die Sterne sind kalt. Ich kenne jetzt einige von ihnen, die ziemlich gut Deutsch sprechen. Ein Musiker ist dabei. Er erzählt, dass er Geiger in Berlin gewesen sei. Als er hört, dass ich etwas Klavier spielen kann, holt er seine Geige und spielt. Die anderen setzen sich hin und lehnen die Rücken an das Gitter. Er steht und spielt. Oft hat er einen verlorenen Ausdruck, den Geiger haben, wenn sie die Augen schließen. Dann wieder bewegt er das Instrument im Rhythmus und lächelt mich an. Er spielt wohl Volkslieder, denn die anderen summen mit. Sie sind dunkle Hügel, die tief unterirdisch summen. Die Geigenstimme steht wie ein schlankes Mädchen darüber und ist hell und allein. Die Stimmen hören auf und die Geige bleibt. Sie ist dünn in der Nacht, als friere sie. Man muss dicht daneben stehen, es wäre in einem Raum wohl besser. Hier draußen wird man traurig, wenn sie so allein umherirrt.